Wir haben schon gehört, wir sind im Advent. Der zweite Advent ist heute und für uns hat der Advent, diese Zeit am Anfang des Kirchenjahres, eine doppelte Bedeutung. Zum einen schauen wir zurück auf das erste Kommen des Messias, der Menschwerdung Jesu Christi, die jetzt schon über 2000 Jahre zurückliegt. Und zum anderen schauen wir nach vorne, weil wir wissen, dass eines Tages Jesus wiederkommen wird. Und das wird die Welt noch viel stärker verändern als sein erstes Kommen, weil mit dem Wiederkommen des Herrn diese Weltzeit ihr Ende hat. Und wir leben zwischen diesen beiden Ereignissen. Und beide haben für uns Bedeutung. Wir müssen uns auf das zweite Kommen vorbereiten, oder am besten sind wir darauf vorbereitet, weil wir nicht wissen, wann das passieren wird. Und dann haben wir das erste Kommen. Und das ist im Neuen Testament nicht deshalb so sorgfältig dokumentiert, damit wir unseren Kindern biblische Geschichten erzählen können, sondern dass wir daraus lernen, wie wir uns angemessen auf sein Wiederkommen vorbereiten können. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mit euch einen Abschnitt aus dem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums betrachten. Ein Abschnitt, der uns lehrt, dass Gott in schwierigen Situationen redet und wie wir darauf reagieren sollen oder auch wie wir besser nicht darauf reagieren sollten. Ich lese Lukas 1, Vers 5 bis 24a. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia. Und seine Frau war auch aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war, und beide waren ihren Tagen weit vorgerückt. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zur Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon vom Mutterleib an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in der Kraft und im Geist des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, da dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Und das Volk wartete auf Zacharias und sie wunderten sich, dass er so lange im Tempel verweilte. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden und sie erkannten, dass er im Tempel ein Gesicht gesehen hatte. Und er winkte ihnen zu und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, ging er wieder weg in sein Haus. Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger. Betrachten wir zunächst einige Details in diesem Bericht. Damals gab es in Jerusalem noch den Tempel und die Priester, die Nachkommen Aarons, feierten jeden Tag, so wie es im Gesetz vorgeschrieben war, um 9 Uhr morgens und um 3 Uhr nachmittags Gottesdienst. Die Priester gehörten jeweils zu einer der 24 Abteilungen, die nach ihrem Stammvater benannt waren. Und jede der Abteilungen hatte zweimal im Jahr für etwa eine Woche Dienst. Während dieser Zeit mussten sie sich im Tempel zur Verfügung halten und es wurde jeweils durch das Los bestimmt, wer die zu den Gottesdiensten gehörenden Opfer bringen durfte. Das heißt, Gott hat sich die Männer selber ausgesucht, denn das Los war in dem Verständnis der Juden damals ein Gottesurteil. Erwählt zu werden, stellt ihm eine besondere Ehre dar. Gott hatte sich für diesen Priester entschieden, um das Opfer entgegenzunehmen. Und hier geht es nun um den Priester namens Zacharias, der für das Räucheropfer bestimmt worden war. Dazu trat er in den Innenraum des Tempels, das sogenannte Heilige, zu dem nur die Priester Zutritt hatten und wo vor dem Vorhang, der das Allerheiligste abgetrennt hat, der goldene Räucheraltar stand. Und darauf wurden dann glühende Kohlen geschüttet und auf die glühenden Kohlen wurden dann Weihrauch, also so Harze und wohlriechende Kräuter verbrannt, die dann einen Rauch erzeugten, der aufstieg und der Gott wohlgefällig war, ein Symbol für die Gebete des Volkes. Anschließend trat der Priester wieder heraus, stellte sich vor das versammelte Volk und segnete es sozusagen als Antwort Gottes auf ihre Gebete. Wenn wir uns diese Beschreibung ansehen, die Lukas hier von Zacharias gemacht hat, dann wird deutlich, dass er ein makelloser Priester war. Wir lesen aus der Abteilung des Abia, seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Beide waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Also auch seine Frau stammte von Aaron ab. Die Formulierung, sie waren gerecht vor Gott, bringt zum Ausdruck, dass sie sich vollständig an die Ordnungen, levitischen Ordnungen mit allem Ernst gehalten haben. Und auch ihr Lebensstil, das ist die Bedeutung von, dass sie wandelten, war untadelig und vorbildlich. Niemand konnte ihnen Verstöße gegen die Gebote und Satzungen des Herrn vorwerfen. Dennoch hatten sie ein großes Problem. Sie hatten keine Kinder bekommen und das war in den Augen der Menschen damals sowas wie ein Makel, der oft als ein Gericht Gottes an den Menschen bewertet wurde. Und mit diesem Makel mussten sie leben, da sie mittlerweile so alt geworden waren, dass die Zeit des Kinderkriegens vorbei war. Aber offensichtlich haderten sie darüber nicht mit Gott. Denn auch das verbirgt sich hinter der Aussage, beide waren gerecht vor Gott. Vielmehr hatte der tiefe Glaube des Zacharias und sein Vertrauen in die Möglichkeiten Gottes nicht aufgehört. Denn in Vers 13 sagt der Engel zu ihm, dein Flehen ist erhört und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Zacharias war ein erstaunlicher, ein frommer Mann. Und der Eindruck, den man von ihm durch diese wenigen Verse bekommen kann, ist, dass man denkt, hey, so sollten sie alle sein. Oder wenn man ganz ehrlich ist, so treu und hingegeben möchte ich auch sein. Als er nun an diesem einen Tag seinen Dienst hingegeben und voller Konzentration tat und das Räucheropfer darbrachte, geschah auf einmal etwas, was den festgelegten Ablauf des Opfers und den Mann selber auch ziemlich durcheinander gebracht hat. Ein Engel des Herrn erschien und stand neben dem Räucheraltar. Das war ein ziemlich großer Schock für den Zacharias. Er ging davon aus, dass er ganz alleine in diesem Raum war oder sein sollte. Und dann plötzlich kam diese lichtumhüllte Erscheinung. Für ihn war sicher sofort klar, dass das ein Bote Gottes ist. Und dass mit dem Engel auch Gott selbst ganz nah war. Für sündige Menschen ist das und zweifelshaft eine lebensgefährliche Situation, denn kein Sünder kann in der Gegenwart Gottes bestehen. Und insofern ist die Bestürzung und Furcht des Zacharias eine ganz normale menschliche Reaktion. Ich kenne jemanden, der einmal als Sprecher in einer Versammlungsreihe war und im Vorbereitungsgebet für eine Versammlung hat er eine solche Erscheinung erlebt. Und er berichtete von genau den gleichen Erfahrungen. Ich denke, dass es uns allen genauso gehen würde. Denn sobald wir in das Licht und die Gegenwart des Herrn treten, wird uns auf einmal ganz deutlich, wird uns sehr bewusst, wer wir und wie wir sind und wie rein und heilig unser Gott ist. Und alles, was uns von Gott trennt, wird in diesem Moment offenbar. Und wir werden nur diesen einen Wunsch haben, dass Jesus uns von aller unserer Schuld befreit, sie abwäscht und wir vor ihm bestehen können. Interessanterweise hat der Engel zu dem Mann, den ich kenne, als erstes genau das Gleiche gesagt, was er auch zu Zacharias gesagt hat: Fürchte dich nicht. Und wenn Gott uns diesen Befehl zusprechen lässt, dann ist das nicht nur eine Aufforderung, sondern wenn Gott das ausspricht, geschieht das auch. Dieser Befehl hat Wirkung. Er beendete bei Zacharias das Zittern, er hob den Schock auf und er befähigte den Mann, dass er dem Engel zuhören und ihn verstehen konnte. Und der Engel hat für Zacharias eine sehr gute Botschaft und einen Auftrag von Gott. Dein Flehen ist erhört und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Die frohe Botschaft ist, dass Gott das Gebet von Zacharias und seiner Frau erhört hat und dass er ihnen einen besonderen Sohn schenken wird. Er wird dir zur Freude und zum Jubel sein und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen und in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und den Auftrag, den er an diese frohe Botschaft anknüpft, ist: Du sollst seinen Namen Johannes nennen. Johannes ist die griechische Form des hebräischen Yohanan und das bedeutet Gott begnadigt. Nun wissen wir, dass Namen, die Gott gibt, mehr sind als die Namen, mit denen man eine Person bezeichnet. Gott hat immer auch mit dem Namen sozusagen das Lebensprogramm beschrieben, das er für diesen Menschen geplant hat. Wir kennen das alle: aus dem Abraham wurde ein Abraham, aus dem Jakob ein Israel und aus diesem Simon wurde ein Petrus. Und wenn Gott den Sohn des Zachäus den Namen Johannes gibt, dann können wir im Nachhinein sehr gut verstehen, warum. Denn dieser Johannes würde dem Volk Gottes ankündigen, den zu erwarten und dem zu begegnen, der ihnen die Gnade Gottes bringt. Der Engel hat dem Zacharias auch erklärt und in den Versen 14 bis 17 ausführlich dargelegt, was Gott mit Johannes vorhat. Und nun haben wir über Zacharias schon erfahren, dass er Priester war. Und damit war er genauestens mit dem Wort Gottes vertraut. Die Priester waren damals auch Richter, die nach dem Wort Gottes geurteilt haben. Und wenn wir uns die Aussagen dieses Engels im Detail anschauen würden, könnten wir entdecken, dass es lauter Aussagen sind, die im Alten Testament enthalten sind. Und dass Johannes als ein für Gott ausgesonderter Mann beschrieben wird, der all die Verheißungen erfüllt, die mit dem Kommen des Messias als vorausgehend beschrieben sind. Eigentlich hätte es bei dem Zacharias sofort klingeln müssen. Und diese Botschaft des Engels war doch eigentlich die Erfüllung seiner sehnlichsten Wünsche. Gott wird ihm einen Sohn schenken. Und dieser Sohn wird für das ganze Volk eine herausragende Rolle haben. Das stellt eine Auszeichnung dar, auf die hätte er richtig stolz und voller Freude sein können. War er aber nicht. Diese Botschaft stellte für ihn eine riesige Herausforderung dar. Und an dieser Stelle wird die Beziehung des Zacharias zu seinem Gott auf den Prüfstand gestellt. Da redet Gott durch seinen Engel zu diesem Mann, der untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn wandelte, an einem Ort, an dem zu erwarten ist, dass Gott auf die Gebete seines Volkes antwortet. Und dann antwortet Zacharias: Woran soll ich das erkennen? Wenn wir das ins heutige Deutsch übersetzen, dann sagt er hier: Das kann ich dir nicht glauben, beweis es mir. Und dann erklärt er auch warum. Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Also, unsere biologische Uhr ist abgelaufen, da läuft nichts mehr. Offensichtlich haben bei ihm in dieser Waage der Entscheidungsfindung in seinem Gehirn die biologischen Tatsachen schwerer gewogen als das Reden Gottes. Da ist dieser Priester, dem die Geschichte seines Volkes sehr vertraut sein muss, der ganz sicher die Umstände der Geburt seines Stammvaters Isaak kennt, wo sein Vater als Isaak geboren wurde, 100 Jahre und seine Mutter Sarah 90 Jahre alt war. Zacharias hatte sein Leben ganz seinem Gott geweiht und war vor ihm auserwählt worden, dieses Opfer zu bringen. Und nun redet Gott durch seinen Engel zu ihm und nicht in unklaren Bildern, sondern eindeutig mit ausführlichen Bezügen zu dem, was schon durch die Propheten vorher verkündet worden war. Und dann stellt der Zacharias alles in Frage wegen eines lumperten Details, wegen einer unbedeutenden Kleinigkeit für Gott. Etwas, was für Gott Peanuts ist. Wie kann sowas passieren? Offensichtlich hatte der Engel auch nicht mit so einer Reaktion gerechnet. Er soll einen Beweis dafür liefern, dass er dem Zacharias die Wahrheit gesagt hat? Wenn ich seine Antwort darauf lese, dann habe ich den Eindruck, dass der Engel ganz schön angekäst war. Engel haben offensichtlich auch Gefühle. Er sagt nämlich, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Ich bin Gabriel, das ist eine klare Ansage. Im Griechischen steht da das Ich, das normalerweise nicht steht, an erster Stelle, sodass dieser ganze Satz etwas scharf klingt. Außer Michael ist der einzige Engel, Gabriel ist der einzige Engel, der in der Bibel mit Namen genannt wird. Also es ist nicht irgendein Engel. Und sein Name bedeutet übrigens starker Mann Gottes. Und ihm nicht zu glauben, noch dazu als diensthabender Priester des Gottes, dem beide, der Engel und der Zacharias, dienten, das geht eigentlich gar nicht. Und dann hat er sein Zeichen gekriegt, an dem er sofort erkennen konnte, dass der Engel die Wahrheit gesprochen hat. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Er nimmt dem Zacharias seine Stimme bis zu der Geburt des Sohnes. Manche Ausleger interpretieren dies als Strafe dafür, dass er ein Zeichen verlangt hat und folgern daraus, dass man Gott nicht um Zeichen bitten soll. Das kann ich so nicht sehen. An anderen Stellen im Alten Testament ist sehr wohl Gott darauf eingegangen, dass sie um Zeichen gebeten haben, oder er hat sogar dazu aufgefordert, bei Abraham, bei Gideon, bei Hiskia. Und der Engel macht das auch nicht, deshalb, weil er beleidigt war. Ich denke, hier geht es nicht einmal um Strafe, sondern darum, dass Zacharias lernen musste, dass sein bisheriger Glaube, sein Vertrauen in die Treue Gottes noch weit hinter dem zurückgeblieben war, was einen gottesfürchtigen Menschen ausmacht. Es reicht nicht, vor Gott gerecht zu sein und untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn zu wandeln. Ein Merkmal echten Glaubens und echter Frömmigkeit ist, Gott und seinen Zusagen mehr zu vertrauen als den eigenen Überlegungen und Erfahrungen oder Einschätzungen einer Situation, in der man sich befindet. Diese Begegnung mit dem Engel dort im Heiligtum hat offensichtlich länger gedauert als üblicherweise das Räucheropfer dauert. Jedenfalls lesen wir als nächstes, das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel verweilte. Und dann wird für Zacharias und auch für uns sichtbar, welche Auswirkung sein mangelnder Glaube auf seinen Dienst hat. Vers 22. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden und sie erkannten, dass er im Tempel ein Gesicht gesehen hatte. Und er winkte ihnen zu und blieb stumm und es geschah, als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, ging er weg in sein Haus. Wer Gott nicht glaubt, der kann auch keinen Segen von Gott an andere weitergeben. Der Engel hat eigentlich nichts anderes gemacht, als die geistliche Behinderung, mit der Zacharias bisher gelebt hat, sichtbar zu machen. Durch das Zeichen, das der Zacharias bekam, wurde eigentlich nur sein geistlicher Zustand aufgedeckt. Er musste die Menschen ohne Segen fortschicken und blieb auch stumm, als er am Ende seiner Dienstzeit nach Hause ging, als seine Frau, wie von Gott angekündigt, schwanger wurde, bis schließlich sein Sohn geboren wurde. Und wir können das Lukas 1 ab Vers 57 nachlesen. Und nachdem er auf einem Täfelchen geschrieben hatte, dass der Sohn wirklich Johannes heißt, da wurde seine Zunge gelöst. Und der Lobgesang, den er dann anstimmt, zeigt, dass in dieser Zeit des Schweigens seine Beziehung zu Gott wirklich gereift ist, sich verändert hat. Ab Vers 67 lesen wir das und dieser Lobgesang beginnt mit der Aussage: Zacharias aber wurde vom Heiligen Geist erfüllt und weissagte und sprach. Jetzt können wir sagen, naja, diese Geschichte mit dem Zacharias war was Besonderes. Das betrifft uns nicht weiter, denn wir sind keine Priester, die im Tempel dienen und Engelerscheinungen sind heutzutage mindestens genauso rar wie damals. Also so eine Herausforderung ist für uns nicht relevant. Nur, mit so einer Einstellung laufen wir leicht in die Gefahr, dass wir das Reden Gottes zu uns entweder nicht hören oder nicht ernst nehmen oder ihm nicht glauben können, selbst wenn der Eindruck, den Gott bei uns hinterlässt, sehr stark ist. Und dass wir dann, wie Zacharias, Zeichen fordern, obwohl es höchst überflüssig ist. Ich denke, da sind wir uns einig, dass der Herr sehr selten Engel schickt, um uns von seinem Willen und seinen Plänen in Kenntnis zu setzen. Aber warum hat das dann bei dem Zacharias getan? Ich denke, das lag daran, dass der Priester etwas nicht hatte, was wir haben. Erst als sein Stummsein zu Ende war, lesen wir, ich habe das schon gesagt, Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Gott benötigt für sein Reden zu uns keine Engel mehr. Wenn er es trotzdem tut, dann hat er seine besonderen Gründe, darüber brauchen wir uns jetzt keine Gedanken zu machen. Aber im Gegensatz zu den Engeln, die mal kommen, eine Botschaft abliefern und dann wieder weg sind, ist der Heilige Geist beständig bei uns. Er bleibt bei uns. Er ist unser Beistand. Er erklärt, unterstützt, ermutigt, tröstet, ermahnt, was immer wir in irgendeiner Situation nötig haben, durch den Geist Gottes empfangen wir es. Und dann haben wir noch sein Wort, die Bibel, die uns als zuverlässige Quelle der Wahrheit, als Maßstab gegeben ist, an dem wir alles überprüfen können, ob es vom Herrn kommt oder nicht. Wir sind also bestens ausgerüstet, um zu hören, zu verstehen und zu entscheiden, ob der Herr zu uns redet oder nicht. Und das tun wir auch, und das tut er auch. Gott redet zu uns vermutlich häufiger noch, als wir das wahrnehmen. Aber um es zu hören, müssen wir uns auch darauf einstellen. Als erstes müssen wir es erwarten, dass er redet. Wir müssen hinhören und mit seiner Stimme vertraut werden, damit uns nicht immer wieder Zweifel überfallen, ob er es ist. Und dann so wie Zacharias Gottes Reden in Frage stellen, weil unsere menschliche Erfahrung irgendwie nicht mit dem zusammenzupassen scheinen, was der Herr uns gesagt hat. Wir sind nämlich für die Beeinflussung durch unsere Umwelt empfindsamer, als wir denken. Nur meistens merken wir es gar nicht erst. Mir ging das einmal vor etlichen Jahren so. Ich saß in meinem Büro am Schreibtisch und arbeitete an irgendetwas, als gerade eine meiner Doktorandinnen hereinkam und klagte, dass sie sich am Tag vorher für ihren Flur eine kleine Kommode für die Schuhe gekauft hatte. Und als sie in der Nacht auf die Toilette musste, hatte sie nicht dran gedacht, dass da diese Kommode steht. Und sie ist zu schnell rechts abgebogen und hat sich den Oberschenkel an der Kante angeschlagen und jetzt einen großen, fetten, schmerzenden blauen Fleck. In diesem Moment hatte ich den Impuls, für sie beten zu sollen. Sie war völlig atheistisch aufgewachsen und hatte mit Gott, wie man so sagt, nichts am Hut. Und ich sagte ihr, ohne überhaupt meinen Verstand einzuschalten, oh, das tut mir aber leid, ich kann dir nicht helfen, ich kann dir höchstens für dich beten. Und in diesem Moment meldete sich mein kritischer Verstand und sagte, hey, bist du wahnsinnig? Sie zögerte eine Sekunde und dann meinte sie, okay, also bete dich, ohne die Hände zu falten und die Augen zu schließen. Jesus, du weißt, was Christine passiert ist. Es tut mir leid. Jetzt hat sie diesen Bluterguss und die Schmerzen. Könntest du ihr nicht bitte wenigstens die Schmerzen nehmen? Danke. Amen. Das war's. Ich habe sie dabei angeguckt und dann nickte ich ihr zu und dann ging sie ins Labor und ich saß am Schreibtisch. Und dann gingen meine Gedanken los. Bist du dir klar, was du da gerade gemacht hast? Was nimmt die denn für einen Eindruck mit, wenn du für sie gebetet hast und der Herr tut da nichts? Kennt ihr solche Überlegungen? Und in diesem Moment meldete sich der Herr in meinen Gedanken und sagte, worum geht's dir eigentlich? Um deinen Ruf oder um meinen? Ertappt. dass der Impuls zu beten vom Herrn gekommen war oder zumindest hätte kommen können, hat in diesem Moment offensichtlich in meinen Überlegungen überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Diesen Impuls so ernst zu nehmen, wie die Erfahrung, dass blaue Flecken halt mindestens 3-4 Tage wehtun, ist mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Es ging mir darum, dass ich vor einer Ungläubigen nicht dastehen wollte als einer, der betet und es hat keine Wirkung. Aber der Herr hat mich überführt und ich habe auf der Stelle Buße getan. Und diese Begebenheit hat sich bei mir so eingeprägt, dass ich seither in solchen Situationen nicht mehr so panisch reagiere. Einen Tag später übrigens saßen wir in der Pause in unserer Teeecke und als kam Christine dazu. Sie setzte sich neben mir und dann sagte sie irgendwie, guck mal, das tut überhaupt nicht mehr weh. Und dann schlug sie sich mit der flachen Hand auf den Oberschenkel. Es war wirklich Gottes Wille, sich an Christine zu verherrlichen. Und mein Verstand hätte das beinahe verhindert. Schauen wir uns nochmal den Zacharias an. Er hatte alles Wissen über Gott, das man damals haben konnte. Er stand genau an dem Ort, an dem die Juden erwarten sollten, dass Gott zu ihnen redet. Und er hatte Gott um das gebeten, was ihm am meisten am Herzen lag. Und als Gott dann wie aus dem Bilderbuch darauf geantwortet hatte, konnte er es nicht glauben. Was können wir tun? Was müssen wir tun oder lernen, damit es uns nicht genauso geht? Ich denke, der erste Punkt ist, dass wir damit rechnen müssen, dass der Herr auch zu uns redet. Wir laden wahrscheinlich alle viele Gebetsanliegen beim Herrn ab. Aber wartest du eigentlich auch darauf, dass er antwortet? Zacharias hat es offensichtlich nicht getan, jedenfalls nicht, als er dort im Tempel Dienst getan hat. Gott kann in den verschiedensten Situationen zu uns sprechen. Am Schreibtisch in der Uni, auf der Straße, beim Essen, im Gottesdienst und sogar, wenn wir beten. Wir müssen dafür offen werden. Wir müssen dafür sorgen, dass wir sein Reden im Getriebe unseres Alltags wahrnehmen. Um mich darauf einzustellen und daran zu gewöhnen, habe ich einige Jahre lang ein Gebetstagebuch geführt. Ich habe es mal mitgebracht, ich habe es noch. Und ich habe dort für jedes Gebetsanliegen, das ich hatte, habe ich eine Seite genommen, habe das Gebetsanliegen aufgeschrieben und dann habe ich unten drunter mit Datum aufgeschrieben, was ich für einen Eindruck hatte, dass der Herr zu mir redet, entweder indem ich es direkt gehört habe oder indem ich in meiner stillen Zeit im Rückblick darauf auf einmal entdeckt habe, dass da was gelaufen ist. Und wenn irgendwie eine Antwort kam, habe ich das natürlich auch notiert. Das hat natürlich einige Zeit gekostet, aber im Nachhinein kann ich sagen, dass das eine der am besten investierten Zeiten in meinem Leben war, weil ich nämlich auf diese Weise gesehen und gelernt habe, in welcher Weise der Herr mit mir spricht. Ich habe ein Stück weit gelernt, dass ich seine Stimme von den anderen unterscheiden kann. Nicht, dass ich nun immer und ohne mich jemals zu täuschen das schaffen würde, aber dass ich mich täusche, das passiert immer seltener. Und der zweite Punkt ist, dass wir das, was wir gehört und verstanden haben, ernst nehmen. Es ist wichtig, es ist unumgänglich, dass wir dem Herrn den Platz in unserem Herzen geben, der ihm gebührt. Wenn er uns etwas sagt, wenn er uns zu etwas auffordert, was nicht mit dem zusammenzupassen scheint, was wir sehen oder denken, dann können wir in dieser Situation nur einen Fehler machen. Nämlich, dass wir ihm nicht vertrauen. Er weiß immer, wovon er redet. Was er sagt, ist immer richtig. Und wer ihm glaubt, der wird auch seine Macht und seine Herrlichkeit sehen. Meine Erfahrung an dieser Stelle ist, dass ich anfangs oft Zweifel hatte, die dann so in mir hochgekommen sind, wenn ich dem folgen will, was er sagt. Wir fragen uns in diesen Situationen, ob wir Gott wirklich gehört haben, ob es Gott ist, ob wir ihn richtig verstanden haben. Und in der Situation gibt es nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Tu es. Gott wird uns niemals zu etwas auffordern, was nicht mit seinem Wesen, mit seiner Liebe zu den Menschen und seinem Wort übereinstimmt. Und wenn wir das, was wir gehört haben, daran überprüfen, ob es mit dem Willen Gottes, mit dem Wort Gottes zusammenpasst, ob es etwas ist, was von Liebe getragen ist, wenn das erfüllt ist, dann tu, was du verstanden hast. und tu es in der Absicht, ihm zu dienen. Unser Gehorsam, das ist das, was Gott ehrt. Und wenn wir ihm gehorchen wollen, dann wird er dafür sorgen, dass wir das, was wir tun, zum Segen wird. Selbst wenn wir uns einmal im Hören geirrt haben. Er lässt uns nicht zu Schanden werden. Und im Rückblick können wir eigentlich immer erkennen, ob es Gott war, der gesprochen hat. Und mit jedem Mal wird unsere Erfahrung größer und unsere Fähigkeit gestärkt, das Reden Gottes von allen anderen Stimmen zu unterscheiden, weil der Heilige Geist unser Lehrer ist. Es geht aber nicht anders, als dass wir es probieren. Wir hören und dann tun wir es. Lasst uns diese Adventszeit nutzen, um uns neu dazu zu entscheiden, dass wir erwarten, dass der Herr zu uns persönlich redet. Lasst uns sein Reden erwarten und lasst uns darauf antworten, indem wir es tun. Amen. Herr Jesus Christus, danke, dass wir nicht nur in deinem Namen versammelt sind, sondern dass du mitten unter uns bist. Dass du durch deinen Geist gegenwärtig bist in jedem Einzelnen von uns. Und ich danke dir, Herr, dass du uns zugesagt hast, dass du diesen Beistand sendest, damit wir nicht alleine sind, sondern dass wir Gemeinschaft haben mit dir, dass wir deine Stimme hören können, dass wir deine Weisung empfangen, dass wir deinen Trost haben, der uns aufrichtet und dass wir deinen Zuspruch haben, der uns Frieden schafft. Und so bitten wir dich, Jesus, komm jetzt und erfülle uns noch einmal neu für diese Woche, die vor uns liegt. Fülle uns mit deiner Gegenwart. Öffne uns die Ohren unseres Herzens, dass wir deine Stimme hören, wenn wir auseinandergehen und in diese Woche hineingehen. Dass wir dich ehren, Herr, und dass du uns zum Segen setzt. Und der Gottesfrieden selbst aber heilige euch durch und durch. Und unversehrt möge euer Geist und Seele und Leib in untadeliger Weise bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bewahrt werden. Der euch beruft, ist treu. Er wird es auch tun. Amen.